Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Das internationale Frauenfilmfestival, das jährlich abwechselnd in Köln und Dortmund stattfindet, ist das wichtigste feministische Filmfestival in Deutschland. Mit rund 120 Filmen in den Wettbewerben und Nebenreihen von Filmemacherinnen aus der ganzen Welt begann gestern die 36. Ausgabe in Dortmund. Das Spektrum, das reicht von Animation über Spielfilm und Dokumentation hin zu historischen Stummfilmen, experimentellem und sogar Horrorstreifen. Daneben gibt es Diskussionen und Performances. Die künstlerische Leitung dieses Jahr hat zum ersten Mal Maxa Zoller. Sie hat lange Zeit Kunst- und Filmtheorie und Geschichte in London und Kairo gelehrt. Hallo zum Corso-Gespräch. Das diesjährige Motto lautet Bilderfallen, Täuschung, Tarnung, Maskerade. Bedeutet dieses Motto, die Welt stärker zu hinterfragen bzw. genauer hinzuschauen?
Ja, das tut es schon, aber die Frage ist nicht was, sondern wie. Also wie schaut man genauer hin? Und da dachte ich mir, naja, so eine Art, eine spielerische Herangehensweise ist doch nett, dann ist man ohne Druck mit dabei im Kino, schaut sich die Filme an, hat Spaß an der Sache und peu à peu entwickelt sich dann ein Gespräch oder ein kritischer Blick.
Sie sagen nicht das Was, sondern das Wie ist wichtig. Also wie hinterfragen denn dann die Filmemacherinnen die Welt, die Realität? Können Sie uns da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
Also wir haben natürlich eine wunderschöne Reihe, die heißt Kaleidos Körper. Da geht es um die Metamorphosen des Körpers. Da haben wir ganz viel Horror drin. Und zwar ist Horror ein tolles Genre. Man kann sehr viel über den weiblichen Körper erfahren. Der männliche, der eigentlich geschlossen sein müssen, auch in der christlichen Tradition, im Horrorfilm ist er offen. Und was ist das für eine Bedeutung? Was symbolisiert das da, der offene weibliche Körper?
Und was symbolisiert er?
Naja, also es ist natürlich unsere größten Ängste, die zu tun haben mit Tod und mit Sexualität. Und im Horrorfilm haben wir das aber auch wieder auf spielerische Art und Weise. Da sitzt nun mal der Körper, der wie einer aussieht und sich dann aber als was ganz anderes entpuppt.
Also es geht auch so ein bisschen darum, um den Unterschied von Sein und Schein. Auch ein bisschen um den Unterschied von echt und falsch bei Ihrem Festival.
Also wenn ich da ganz genau sein darf, es geht um die Beziehung zwischen den beiden. Also wir sehen davon ab, dass es ein Original gibt und dann nur Kopien. Sondern wir sagen, es gibt überhaupt kein Original. Auch ein Original ist irgendwo mal eine Kopie gewesen. Und deswegen diese Bilder fallen, diese Trugbilder. Ein Trugbild ist so ein Zwischenbild, so ein Spiegelbild, was einerseits nicht echt ist und trotzdem. Und wir wollten diese Zwischenräume bespielen, anstatt zu sagen, wir wissen, was richtig ist und was falsch ist. Das wissen wir nämlich nicht.
Zwischenräume zwischen Original und Kopie, darf man das denn auch als Kommentar auf eine Zeit verstehen, in der Manipulation und Fake News häufig auftreten?
Ja, natürlich, das sehen Sie ganz richtig. Das war natürlich auch ein Anliegen von uns. Aber wie gesagt, wir wollten nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen und sagen, wir wissen, wo es lang geht, sondern wir wollten sagen, Fake News, wir machen auch unsere Fake News. Wir spielen mit. Also wir sind hier ein Spielpartner. Wir wollten uns diesen Spielball nicht aus der Hand nehmen lassen und den spielen wir uns jetzt schön zu.
Ihre Vorgängerin Silke Rebinger, die hat im letzten Jahr in einem Beitrag im Deutschlandradio sich auch selbstkritisch beleuchtet, was das Festival angeht und gesagt, dass es eigentlich zu wenig divers sei. Die weibliche weiße Mittelklasse dominiere bei den Beiträgen. Ist jetzt das, was Sie genannt haben, im Prinzip so Ihre Reaktion darauf, mit diesem Problem umzugehen?
Ja, das kann man natürlich so sehen, aber ich würde sagen, das ist ganz natürlich bei mir, weil ich mit einem ägyptischen Ehemann verheiratet war, bin. Zwei Kinder habe von ihm, 20 Jahre im Ausland war. Ich bringe das mit, das ist für mich ganz natürlich. Das ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt oder als Programm sozusagen geplant fürs Festival. Und ich bin auch ganz fester Überzeugung, dass sowieso in Deutschland in den nächsten 2 Jahren sehr viel diverser auf den Leinwänden zugehen wird. Das ist jetzt einfach an der Zeit und es wird auch kommen.
Sie sagten gerade, Sie haben lange Zeit in Kairo gelebt, in Ägypten. Hat es in den letzten Jahren Bemühungen gegeben, Frauenrechte zu stärken, aber von einer Gleichberechtigung kann man dort noch nicht sprechen. Wie haben Sie das erlebt? Wie schwierig ist es für eine Frau, sich in der dortigen Filmbranche zu behaupten?
Oh, ganz schwierig. Also ohne jetzt pessimistisch klingen zu wollen, denn ich liebe auch dieses Land Ägypten. Es ist auch wirklich vielleicht nicht so sehr die Frage des Geschlechts, sondern Frage der Klasse.
Kein Klassenunterschied macht ja die MeToo-Bewegung. Mhm. 2015 hat sie Hollywood erschüttert und darüber hinaus im Prinzip die ganze westliche Gesellschaft. Welche Auswirkungen spüren Sie davon noch beim Festival?
Ich spüre das durch die Medien, denn ich habe kein einziges Interview geführt, das mir nicht diese Frage gestellt hat. Und ich bin auch sehr dankbar darum, denn das heißt, es gibt ein Bewusstsein dafür. Ich bezeichne MeToo als eine Art Rückenwind, der uns höher fliegen lässt. Aber wir waren auch da lange bevor MeToo und wer weiß, wie es mit dieser Auseinandersetzung weitergeht. Wir beobachten das, wir sind sehr glücklich drüber, über die Aufmerksamkeit, aber wir wissen auch, dass wir noch auch eigenständig arbeiten müssen.
Vielleicht noch eine Frage zu Ihren Erfahrungen in Ägypten. Ein Film wie Kapernaum von der libanesischen Regisseurin Nadine Labaki. Das ist ein aufwühlendes Drama um ein Straßenkind im Libanon. Im letzten Jahr hat es hohe Wellen geschlagen und der Film war ja sogar für einen Oscar nominiert. Ist das für Sie so ein Einzelbeispiel, dass eine Frau sich durchsetzen kann in der Filmbranche im Nahen Osten und tatsächlich eine relevante Geschichte erzählt?
Das ist im Moment eine Ausnahme, würde ich sagen. Und Libanon ist auch anders als Syrien, ist anders als Ägypten. Libanon ist schon sehr modern und hat auch die Strukturen erhalten, hat auch vielleicht den französischen Kolonialismus noch eher innebehalten in den Förderungsstrukturen. Es ist eine Ausnahme, aber Ägypten war ganz stark. Oder auch Marokko und Tunesien haben tolle Filmemacherinnen hervorgebracht in den 70er, 80er Jahren, auch noch in den 90ern. Es ist einfach, die Zeit ist im Moment nicht da. Sie wird wiederkommen. Ich hoffe drauf. Ich warte, ich lauere.
Sie sind da sehr optimistisch. Wir selbst, wir leben ja jetzt hier in der Mitte des aufgeklärten Europas, auch was Gleichberechtigung anbelangt. Aber ist das vielleicht gemäß dem Festival-Motto vielleicht auch nur eine Täuschung, Tarnung, Maskerade? Mit anderen Worten, ist das Frauenfestival hier in Deutschland noch wichtig?
Ja, ich finde schon, dass das ein Trugschluss ist. Es gibt einen ganz starken Unterschied zwischen dem Eindruck, den man hat, ja, also Wohlfahrtsstaat, gleichberechtigte Demokratie und den Zahlen. Schauen Sie sich mal die Zahlen an, also nur die Hälfte der Studierenden, weiblichen Regisseurinnen landen dann auch in der Industrie später. Unter 35 sieht man kaum mehr Frauen in interessanten Rollen im Kino und im Fernsehen. Wir müssen uns wirklich die Fakten vor Auge führen und da steht Deutschland wirklich hinter sehr vielen anderen französischen Ländern. Frankreich und Großbritannien sind uns weit voraus. Wir haben sehr viel Arbeit vor.
Sagt Maxa Zoller, die das Internationale Frauenfestival zum ersten Mal in diesem Jahr künstlerisch leitet. Und das Festival läuft in Dortmund bis zum 14. April. Viel Erfolg dafür und danke für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.